Ja, in einer Olympiawoche hattet ihr natürlich schon Angst, dass es sich hier mit dem frisch geschwebelten Kölsch eventuell verschieben könnte, aber es hat sich nur verzögert.
Ja, und das seid ihr mittlerweile auch gewohnt. Aber wir haben euch quasi erhört, haben viel Olympia heute gemacht, halbe Stunde. Ging es um natürlich die deutschen Medaillengeschichten, aber auch um die ganzen Storys drumherum. Super Bowl ist hinten raus nicht zu kurz gekommen. Wir haben uns auch kurz noch mit den Schiedsrichtern in der Fußball-Bundesliga beschäftigt. Und ein Thema habe ich vergessen.
Manchester United. Manchester United war natürlich auch noch ein
Stimmt,
Thema.
ja.
Weil ein Mensch es geschafft hat, eine riesen Storyline drumherum zu kreieren und plötzlich der meistgehasste Mensch im Internet ist. Aber naja, das findet ihr in der Folge raus, mit der wir euch jetzt viel Spaß wünschen.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after! Bang! Bang! Oh, what a shot from
Curry! Ich glaube, Donnerstag, 10:48 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch mit einer Mini-Verspätung, aber er sagte, wir machen keine Pause.
Nee, also ich kann verstehen, dass die Panik im Volk schon groß war, dass die Leute Angst hatten. Ey, es sind olympische Spiele und das frisch geschwebelte Kölsch ist nicht da, was soll denn das? Aber gestern ist es sich spontan terminlich nicht ausgegangen. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Wir hatten eigentlich schon den Plan, dass wir da gestern aufnehmen wollten. Aber es ist jetzt am Ende auch gar nicht so schlimm, weil noch zwei Dinge passiert sind, über die ich auf jeden Fall mit dir im Podcast reden will.
Okay, sehr gut. Da freue ich mich gleich drauf. Ich habe auch quasi eine Entschuldigung für alle Podcast-HörerInnen mit dabei. Und das war auch der Grund, warum wir gestern noch nicht aufgenommen haben. Ihr seid jetzt quasi die Ersten, die es wissen. Wobei, wenn der Podcast dann rauskommt, mit ein bisschen Schnibbeln und dann veröffentlichen. Es wird Camping-Tickets geben auf der German Beach Championship in Dortmund 2026. Das ging gestern quasi bei mir noch über den Tisch. Deswegen hat sich die Podcast-Aufnahme verschoben. Ist aber ein guter
Danke,
Grund.
Martin.
Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein herausragendes Asset. Eins, was uns in den letzten Jahren extrem gefehlt hat, würde ich sagen. Also wir haben es ja schon ein, zwei Mal probiert, aber so richtig umgesetzt hatten wir es noch nicht. So müssen wir ehrlich sein. Die Ideen, die wir hatten, die sind dann aus Gründen gescheitert. Und jetzt dann bei der Deutschen Meisterschaft ist es, glaube ich, eine richtig gute Möglichkeit, Dortmund zu introducen. So Dortmund willkommen zu heißen auf der German Beach Championship und zu sagen, yo, wir sind hier und das sind wir. Weil ich glaube, das wird vogelwild.
Nee, also bin ich auch sehr, sehr gespannt. 900 Tickets gibt's. Ich bin wirklich mal... Also ich kann das richtig schlecht einschätzen, wie groß der Run auf diese Tickets sein wird. Wir haben es jetzt auch am Anfang erstmal so gemacht, dass sich logischerweise nur Ticketinhaber, also auch Ticket fürs Stadion, dann auch Campingtickets sichern können. Und dann mal gucken, wie schnell und dann vor allem auch, ja, wie begehrt die sind. Aber ja, deswegen heute erst Podcast, das jetzt quasi als Entschuldigungsinfo für euch. Wobei, wenn der Podcast rauskommen sollte, dann habt ihr vielleicht so 2, 3 Minuten vor allen anderen. Und dann müsstet ihr den Podcast auch quasi instant hören. Aber gut, ja.
Nee, ich glaube wirklich, wenn wir da jetzt drüber reden, wir spoilern nicht mal, weil also wenn wir um 10.45 Uhr auf Aufnahmestart drücken und um 12 die Tickets rauskommen, wir normalerweise eine Stunde aufnehmen, bis sie dann bei 3 Minuten im Podcast angekommen sind, ist es safe nach 12. Also erstmal natürlich GGs an eure Treue, wenn ihr wirklich jetzt um 12.04 Uhr schon diesen Podcast hört. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, okay, aber nee, freuen wir uns drauf. Hast du das Datum nochmal? Ich habe es gerade nicht auswendig auf dem Kopf, im Kopf, so.
Ja, sehr gut, dafür, dass ich das Datum wahrscheinlich jetzt die letzten Wochen häufiger gesehen habe, habe ich es natürlich nicht im Kopf. Ich kann dir quasi sagen, wann genau welche Tickets für die Tourstops und wann denn dann Dortmund stattfindet. Ist aber das letzte, also Augustwochenende, das letzte Augustwochenende 2026.
Also 27. Bis 30.
Ja. Jo, das müsste es sein.
Okay, herausragend. Also da habt ihr hoffentlich sowieso schon nichts anderes vor. Und da jetzt hier auch nochmal mein Appell, ne? Selbst wenn ihr aus dem NRW-Umland kommt, ich glaube, Camping wird sich extrem lohnen. Also ich glaube, es wird sich dann auch lohnen, nicht nach Münster oder was auch immer dann zu pendeln, weil, also das ist sowieso eine dumme Idee, weil dann verpasst man alles, wenn man dann abends irgendwann wieder nach Hause muss. Und Camping gehört zum Festivalsommer einfach mit dazu. Ja, und ich glaube, das wird ein herausragendes Asset, was sich sehr gut dann auch zusammenfügen wird. Ich freue mich auf die Runden Bierpong und Warsteiner Volleypong gegen euch. Das wird herausragend.
Gut, also dann, ihr merkt's, wir freuen uns auf den Beach-Sommer, der dann ja im Mai richtig losgeht mit dem Düsseldorf-Stop und dann in Dortmund hoffentlich mit euch auf dem Zeltplatz zu Ende geht. Lass uns aber gerne mit Olympia reinstarten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Event, was jetzt auch die letzten Wochen im Vorhinein ein bisschen zu kurz gekommen ist in diesem Podcast. Wie viel guckst du, wie viel hast du mitbekommen von diesem Turnier?
Schon viel. Also ich krieg nicht ganz so viel live mit. Ich versuche dann immer mal wieder die Highlights mir dann irgendwie rauszupicken und da dann auch live zu gucken. Aber ja, mein Gott, es steht halt auch noch ein bisschen was anderes an. Gestern habe ich mich dann zum Beispiel mit Felix, nee, vorgestern habe ich mich mit Felix hingehockt, unserem Arbeitskollegen. Dann haben wir das Slopestyle-Finale nochmal komplett im Real-Life geguckt, weil das ist halt auch geil, ne? Dadurch, dass alles in der ARD läuft, kriegst du auch alles in der Mediathek. Also du gehst auf die ARD-Mediathek, suchst den Wettbewerb, den du gucken willst und kannst alles real-life gucken. So, und da muss ich dann schon sagen, jetzt gerade aus deutscher Brille, du kriegst ja nicht mit, wer im Slopestyle gewinnt. So, du kriegst ja nicht mit, wer im Slopestyle da auch gerade der crazy shit ist. Ist auch ein Sport, den ich sonst nie verfolge. Das heißt, das ist für mich sowieso alles nochmal neues Territorium. Und deswegen kann man das herausragend gut dann auch im Real-Life gucken. Also ja, ich bin bei einer nicht so stabilen Live-Quote, aber bei einer sehr stabilen Mitbekommensquote. Und du?
Oh, ich glaube ähnlich. Also live tatsächlich habe ich, wenn dann mal vormittags, immer so ein bisschen diese ersten Wettbewerbe mitgenommen. Das lief dann auch bei uns immer mal wieder im Office nebenher. Ansonsten muss ich tatsächlich ehrlich gestehen, abends habe ich Skispringen habe ich zum einen live gesehen. Also die Goldmedaille von Philipp Raimund, das war geil.
Sensationell, ja. Das die erste wirklich von 27.
Ja, das ist weiterhin ein Call, der wahrscheinlich dir nochmal um die Ohren fliegen wird, unsere 27 Goldmedaillen.
Ja, ich habe ja nochmal so ein bisschen korrigiert auf 27 Medaillen in Total, aber ja. Nee, komm, wenn du Philipp Raimund gerade ansprichst, dann lass mal kurz auch über ihn reden. Das war sein erster Sieg überhaupt auf internationalem Gebiet. Also, der hat noch nie einen Weltcup gewonnen und seine erste Goldmedaille holt er bei Olympia. Ist ein Flex, sag ich ehrlich.
Ist ein weirder Flex, vor allem wenn man mal jetzt so ein bisschen auf die, und ich bin da nicht tief drin, aber die deutsche Skisprungsaison war jetzt in diesem Winter jetzt nicht so der Hammer, ne? Vierschanzenturnier hat man eigentlich auch nicht wirklich eine Chance gehabt und deswegen hat man auch so ein bisschen auf diese Olympischen Spiele geguckt mit, ja, mal gucken, was denn so geht, und Domen Preuz, also Slowene, der ist eigentlich der Überflieger dieser Saison, der gewinnt alles. Und dann finde ich das schon irgendwie, es ist jetzt wieder so kitschig, aber es sind halt so dann diese Geschichten, die so Olympia dann schreibt. Du gewinnst deinen allerersten Weltcup in einem Winter, wo für dein Team jetzt nicht, nochmal, die sind nicht schlecht gesprungen, aber waren jetzt eben nicht so die absolute Weltspitze. Und dann beim größten Event des Winters so da zu sein, ist, wie du gesagt hast, ist ein crazy Flex. Und ich fand auch so die, also ich weiß nicht, ob du es dann mitbekommen hast, aber er durfte ja quasi dann als letzter vom Balken, weil er den ersten Durchgang gewonnen hat. Und hatte dann sehr, sehr gute Windbedingungen, musste extrem weit springen, ich glaube 108 Meter, springt dann 106,5, knallt aber den Telemark rein und bekommt extrem gute Noten. Und dann sind es am Ende ja ein paar Pünktchen, die er vorne ist, und dann diese Reaktion dann einfach zu sehen, wie es aus ihm herausbricht, das war echt geil zu sehen.
Aber da muss ich jetzt gerade mal einmal sagen, also ich lasse die Hosen runter, ist mir auch überhaupt nicht peinlich. Ich bin null im Wintersport und im Skispringen drin. Was ist der Telemark? Ich habe es da auch im Kommentar 17 Mal gehört. Und wenn du jetzt sagst, ja, er knallt da den Telemark rein, okay, war ja vorher noch bei Real und hat sich einen günstigen Fernseher gekauft, oder?
Boah, wie erkläre ich jetzt den Telemark? Das ist halt quasi die Landung, also mit der du landest. Okay. Beim Skispringen ist ja wichtig, dass du quasi, also das eine Knie dann so nach vorne schiebst und dann halt einen Telemark machst. Ich glaube, Telemark ist einfach der deutsche Begriff dafür. Das ist die Definition, einen Telemark setzen. Ich könnte es dir jetzt nicht besser erklären, aber es ist die Art der Landung, wie er quasi landet. Also es reicht nicht, dass du einfach mit beiden Schienen, also mit beiden Schienen einfach so einmal auf den Boden patschst, das würde Abzug geben, sondern eben diese ansehnliche Landung. Und die eben bei 106,5 oder 107 Meter, wo er dann auch immer hingesprungen ist, also da wird die Schanze ja auch immer flacher. Und umso schwieriger wird es, diesen Telemark da zu setzen. Deswegen, das war nicht selbstverständlich. Das haben einige nicht geschafft und deswegen bekommt er wichtige Bonuspunkte und gewinnt dann am Ende. Ja.
Das finde ich halt auch immer so crazy, ne? Wenn man diese Zahlen in Relation setzt. Also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, von einer Schanze runterzuspringen und 110 Meter weit zu fliegen, sind absolut irre Distanzen. Also wenn ihr euch mal an so einen Sportplatz stellt und von einem Ende des Tores oder von einem Ende des Platzes, von einem Tor zum anderen Tor guckt, so weit springen die Jungs. Aber was ich halt noch viel krasser finde, ist, wenn die dann bei einer Abfahrt so ganz random zwischendrin mal 60 Meter Sprünge drin haben. So, wenn die da halt wirklich mit 120 km/h runterballern und dann 60 Meter Airtime haben. Das finde ich sogar noch beeindruckender als Skispringen an sich.
Ja, also verstehe 100%, was du meinst. Und das ist auch ein gutes nächstes Thema. Hat jetzt nichts an sich mit dem Sport zu tun. Aber ich finde, bei Olympia ist auch immer so ein Flex der verschiedenen Übertragungsmedien. Was die da für Kamerawinkel, generell Kamerafahrten oder auch einfach technische Add-ons in diese Fernsehübertragungen reinarbeiten, finde ich auch immer so ein bisschen okay. Wir machen jetzt mal die Budget-Schatulle auf und ihr dürft euch komplett austoben. Probiert irgendwas Neues aus. Und da muss ich schon sagen, das ist ja dann auch immer natürlich, mein Gott, ich bin jetzt bei uns in den Spontan-Produktionen wirklich nur minimal technisch drin, habe überhaupt keine Ahnung, wie das da alles funktioniert. Aber das ist ein anderes Level. Also was die bei den Olympischen Spielen da auffahren dürfen natürlich auch, einfach weil sie ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, da finde ich dann schon auch immer so ein bisschen und denke mir so, wie viel kostet das jetzt für diese 5 Sekunden, die man eben diese geile Kamerafahrt hat? Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch schon irgendwie immer, Sieht extrem geil aus.
Okay, also finde ich ein sehr spannendes Thema, weil den Gedankengang oder einen ähnlichen Gedankengang hatte ich auch. Als ich meine ersten 2, 3, 4 Wettbewerbe geguckt habe, hatte ich nämlich ein gegenteiliges Gefühl. Ich finde, man sieht in der Übertragung nicht, dass es 2026 ist. Man sieht nicht, was theoretisch alles irgendwie möglich wäre. Ich habe zum Beispiel, also jetzt gestern habe ich nebenher viel beim Eiskanal geguckt, dann Slopestyle habe ich auch viel gesehen, ein paar Abfahrten habe ich gesehen und da muss ich dann sagen, also zwischendrin gab es da jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Slopestyle als Beispiel, okay. Dann haben sie da ihren Jump und zwischendrin werden dann quasi so Freeze-Frames eingefangen, also wo man dann sieht, okay, gut, hier an der Stelle im Sprung war er in der Position, an der Stelle im Sprung war er in der Position, so, und dann hast du da quasi seinen Sprung in 5 Bildern aufgesplittet, die dann aus der Bewegung rausgenommen wurden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dann rede ich vor allem von, und das hat mich, also ich habe viel Abfahrt eben geguckt und da finde ich es, geile Drohnenfahrten, dann auch irgendwie visuell gut aufgezeichnet, wo verliert er Zeit, weil du quasi im Live mitsehen kannst, okay, wo er gerade schneller ist und wo er langsamer ist. Slopestyle, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich leider noch nichts gesehen. Ja, aber also verstehe, was du meinst, aber ich finde es vor allem bei den Abfahrtwettbewerben, wo du ja mit einer Geschwindigkeit fährst, also es sind eine extrem schnelle Sportart, eine extrem schnelle Übertragung und da eben diese Kamerawinkel zu präsentieren, das finde ich so extrem bereichernd dann auch, weil du eben Eindrücke bekommst, die du, finde ich, davor in den Übertragungen nicht bekommen hast. Okay. Aber das bezieht sich, also habe ich mich vielleicht auch nicht gut ausgedrückt, bezieht sich bei mir extrem auf den alpinen Wettbewerb.
Ja, nö, alles gut. Also es ist ja auch ein grundsätzlicher Unterschied in den Sportarten, weil beim Slopestyle hast du jetzt natürlich nicht die feste Größe, an der du dich orientieren kannst. So, der eine macht den Trick, der andere macht den Trick, der andere macht den Trick und am Ende hast du da Judges, die da drauf gucken. Judges ist noch ein anderes Thema, müssen wir gleich nochmal einmal kurz drüber sprechen. Und bei der Abfahrt weißt du ja genau, an dem Punkt war er schneller, an dem Punkt war er langsamer. So, deswegen, da ist es dann nochmal anders vielleicht aufzudröseln. Dahingehend schwierig vergleichbar, das ist wohl so. Und hab mir vor allem die Medaillenentscheidung bei der Abfahrt noch nicht angeguckt. Okay, aber also dann muss ich da meine Kritik ein bisschen zurücknehmen, weil ich finde schon, wenn man, also jetzt zum Beispiel dann noch Skispringen, du schaltest da ein und es macht keinen Unterschied, ob es 2014 oder 2026 ist. So, und es ist halt immer noch die ARD-Übertragung, es ist immer noch, dass die Olympischen Spiele da ihre oder dass das Olympische Komitee selbst die Bilder produziert und halt im Worldfeed verkauft. Aber muss da schon sagen, da hat mir die Innovation ein bisschen gefehlt, vor allem, weil wir halt aus Spontan-Brille drauf gucken und da mit einem anderen Ansatz der grundsätzlichen Sportübertragung ja auch dran gehen.
Und da, also das ist das Ding, ich finde bei der Abfahrt, und also nochmal, ich beziehe mich jetzt extrem viel auf alpine Wettbewerbe, da finde ich, kommt so ein bisschen der Spontant Way durch. Also ich finde, das ist extrem innovativ produziert. Zum einen natürlich mit den Kamerafahrten, zum anderen aber auch, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den Infos, die du während der Fahrt dazu bekommst. Skispringen bin ich bei dir, aber ich finde, Skispringen, da sind wir auch wieder bei so einer Sache, wenn ich jetzt auf den ersten Blick...
Ja, was willst du da groß
anders machen? Genau, auf den ersten, was willst du denn anders machen? Die sind einfach, das Wichtigste ist diese grüne Linie, die haben sie irgendwann mal dazu gepackt und also dann springen die halt den Berg runter. Da ist ja dann auch, also so ein Springer, der ist dann 5 Sekunden von oben bis unten, das ist dann auch schwierig, da noch groß was dazu zu erfinden, aber ja, werde ich, weil jetzt, nachdem du das gesagt hast, werde ich dann mal bei den anderen Sportarten, die ich mir hoffentlich jetzt noch in der kommenden Woche anschaue, da genau drauf schauen. Du wolltest über Judges reden.
Ja, warte kurz, weil auch nochmal ein Teil in der Übertragung, was du ja auch sagst, und da sieht man auch viel im Eiskanal immer der Drohnenpilot, also diese FPV-Drohnenpiloten, die sind absolut crazy, die machen einen geilen Job und wie sie ihre Kamerafahrten da auch durchziehen, das ist überragend. Aber, und das fällt mir jedes Mal auf, dass sie es nicht schaffen, den Sound zu eliminieren, finde ich crazy. Finde ich absolut irre, dass du auch bei der Abfahrt, gerade in den ersten, keine Ahnung, wie weit das ist, in den ersten 4, 5, 6, 7 Kurven, immer die Drohne hörst. Dass du im Eiskanal immer die Drohne hörst. So, da weiß ich auch nicht, okay, gut, ist die entweder so krass laut, aber es ist ja auch so ein monotones Geräusch, dass du das nicht isoliert bekommst und dass du das nicht eliminiert bekommst, finde ich absolut verrückt.
Geil, da sind wir auch wieder anderer Meinung. Weil ich finde gerade, also nochmal, hier rodeln wenig geguckt, auch wenn ich das aus deutscher Sicht mal machen soll, weil das ja unsere Goldsportart ist. Ich finde das bei der Abfahrt...
Schwierig, Italien hat uns ein paar weggenommen, aber ja.
Ja, ich finde bei der Abfahrt, ich finde das geil, dieses...
Oh, findest du? Ich finde es turbo nervig. Ich finde es richtig nervig. Okay, das ist lustig.
Nee, also für mich gehört das irgendwie, vielleicht ist dann auch einfach eine Gewohnheitssache, für mich gehört das mittlerweile dazu. Aber ich finde, das bringt den Speed nochmal rüber, wie schnell die da wirklich runterfahren, weil ich das immer so anhand der Bilder, ist das sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und dann steht da halt 120 km/h und dann kannst du dir so irgendwie vorstellen, ja, wie schnell sind jetzt 120 km/h? Und wenn du da dann nochmal diese Sounduntermalung drunter bekommst.
Ja, wie schnell sind 120 km/h? Ah, so schnell, okay. Ja gut, vielen Dank, Martin.
Quasi. Okay, gut. Ja, dann lass uns. Gut.
Lass uns wir machen kurz das Judges-Thema, weil im Slopestyle bin ich sehr gespannt. Ich habe da jetzt noch nicht wieder die Insta-Accounts gecheckt, aber wir haben es mal direkt nach dem Wettbewerb gemacht. Weil sowohl in der Quali als auch beim Slopestyle-Finale selbst waren die Athleten halt so überrascht über diese Judges, beziehungsweise über die Judgments dann am Ende. Normalerweise für so einen richtig krassen Run kriegst du halt 90 plus Punkte, reichst dann an die 100 dran und der krasseste Run in der Quali kriegt so eine 80 und dann stehen da unten am Ende halt alle vor der Kamera und wundern sich erstmal, what the fuck? So, was passiert hier? Und da merkst du halt einfach, okay, gut, ich weiß nicht, ob Olympia da neue Standards setzen will und einfach ein bisschen knausert mit den hohen Ratings. Aber vor allem Felix, der auch ein bisschen tiefer da drin war und dann da auch sagt, ja, nee, auf gar keinen Fall, das ist safe 90-plus-Run und dann kommt da eine 75 bei raus. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass wir beide keine Ahnung haben, wie da gejudged wird. Aber grundsätzlich, was sagst du dazu, mit hohen Punkten zu knausern, gerade bei Olympia, wo es ja eine Riesenmöglichkeit ist, für die Sportart sich zu präsentieren und wo es natürlich auch geil ist, wenn dann mal eine 96 fällt und die Leute alle ausrasten? Oder sagst du, ist okay und am Ende kommt es sowieso nicht aufs Rating an, sondern nur um die Rangfolge. So, ob du mit 80 Punkten gewinnst oder mit 95, ist am Ende auch egal. Also es kommt nur darauf an, dass die Reihenfolge der Punkte die richtige ist.
Nee, also ich glaube, gut, du hast jetzt von der Quali geredet, da finde ich das tatsächlich noch nicht so schlimm, weil das ist ja auch nicht die Punktzahl, die hinten raus dann in Erinnerung bleibt. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall bei Team, gibt denen hohe Punkte. Also, oder zumindest bewerte sie so wie in der normalen Saisonphase, weil, also stell dir vor, du gewinnst bei Olympia irgendwie dann mit, keine Ahnung, wenn du sagst, 100 ist das Beste mit 97,5 Punkten. Das ist ja dann auch nochmal so ein anderes Ausrufezeichen. Klar, die Goldmedaille ist geil, aber dann quasi die Goldmedaille mit so einem punktetechnischen Statement zu holen, 100% dann die Variante. Aber ich finde das bei den Judges eh auch immer schwer, gerade bei solchen Sportarten, wo du als Laie nicht direkt siehst, das ist ja so Eiskunstlauf oder so. Ist das jetzt gut, was der macht, oder ist das schlecht, was der macht? Weil für mich springen die dann da alle halt extrem geil den Berg runter und der eine Sprung ist das ein bisschen, ist dann ein bisschen schwieriger, der andere ist ein bisschen leichter, der eine ist ein bisschen besser ausgeführt. Also nochmal, ich habe extrem Respekt vor der Sportart an sich, aber zum Gucken finde ich das immer schwierig, weil du eben nicht sofort weißt, wenn du das Ding jetzt nicht die ganze Zeit über den Winter konsumierst, ist der jetzt gut oder ist der jetzt nicht so gut?
Ja, da muss man sich halt schon auch einfach drauf verlassen. Aber da wirkt es schon so, als hätten sie da Leute hingesetzt, die selbst vielleicht auch nicht den ganzen Winter diese Sportart konsumiert haben. Vor allem, was dann halt immer ganz lustig ist, sind die Reaktionen der Athleten, die dann da unten stehen und halt eine 78 ins Kreuz gedrückt bekommen und sich da auch nur fragen, yo, what the fuck, was wollt ihr eigentlich noch sehen? Am Ende ist dann auch nicht der richtige Olympiasieger geworden. Das tut dann halt ein bisschen weh, wenn du da drauf guckst. Okay. Und selbst ich dann sage, jo, nee, also sein Run war eigentlich deutlich krasser und da gewinnt einer mit 86 Punkten und der wird auf eine 85 gestuft, weiß ich jetzt nicht, aber naja, das ist ein anderes Thema und bin ich sicherlich auch der Falsche, um da die Kritik auszuüben. Aber eine andere Storyline, die bei den Olympischen Spielen ganz, ganz groß geschrieben wurde und tragisch zu Ende gegangen ist, war am Sonntag mit Lindsay Vonn, die mit einem frisch gerissenen Kreuzband angetreten ist. Sehr kontroverses Thema von vornherein. Wurde viel drüber berichtet, wurde die Story natürlich riesig drüber gesprungen. Ist es überhaupt gesponnen? Ist es überhaupt möglich? Sollte man das machen? Welches Bild sendet sie raus? Aber das Thema hat sich relativ schnell leider erledigt, muss man dann sagen, weil Lindsay Vonn in der ersten Kurve, oder war glaube ich die zweite oder dritte Kurve, am Tor hängen bleibt und stürzt, sich den Oberschenkel bricht und tragisch ihre olympische Karriere beendet.
Ja, und ich habe da aber eine ziemlich klare Meinung zu. Für mich ist das, also erstmal ist meine Meinung, dass man sich als Außenstehender da sowieso kein Urteil in dem Sinne fällen darf, dass man der irgendwie ankreiden kann, du fährst da mit oder du fährst da nicht mit. Natürlich darfst du eine Meinung haben, das will ich euch nicht absprechen, aber du darfst dir, finde ich, kein Urteil bilden und musst das dann irgendwie über Social Media rausposaunen von wegen, wie dumm bist du, dass du mit einem gerissenen Kreuzband fährst. Und dann bin ich auch tatsächlich der Meinung, und das habe ich jetzt auch von, also hat sie natürlich gesagt, aber auch von mehreren wissenschaftlich erwiesenen Quellen, also Ärzten gehört, das Kreuzband hat mit dem Sturz nichts zu tun.
Martin.
Ja. Das Kreuzband hat mit dem Sturz nichts zu tun. Natürlich kannst du sagen, okay, vielleicht ist es irgendwie eine Kopfsache, aber man, Olympia ist so oder so eine Kopfsache. Und das hat Lindsay Vonn jetzt ja auch, glaube ich, gestern hat sie diesen langen Post geschrieben, von wegen, sie wollte sich das selber nochmal beweisen und sie ist all in gegangen. Und mal gewinnst du und mal verlierst du. Und in dem Fall hat sie das Tor um 5 mm zu eng genommen. Und das ist eben dieser Ritt auf der Rasierklinge. Das machen die auch alle so. Und bei ihr ist es schief gegangen. Das hatte aber laut ihr, und dann glaube ich ihr das, und laut vielen anderen Ärzten auch, nichts mit diesem gerissenen Kreuzband zu tun. Also, und dass das Bein dann quasi so kaputt geht, wie es jetzt kaputt gegangen ist, wie du das, ich glaube, du hast Oberschenkel gesagt, das ist hinten raus der Unterschenkel jetzt ja gewesen, den sie sich komplett zerlegt hat.
Ist es so? Also gestern haben die ganze Zeit im Fernsehen Oberschenkel gesagt. Ich habe es nicht gefact-checkt. Das muss ich in meiner journalistischen Neutralität natürlich auch nochmal dazu sagen.
Okay, ich habe nur auf Twitter scheinbar, ich weiß dann auch nicht, vielleicht waren es auch wieder nicht ihre Röntgenbilder, aber da habe ich auf jeden Fall Röntgenbilder gesehen, da könntest du einzelnen Knochen zusammensetzen. Ja. Also natürlich leider komplett zerlegt, hat ja auch einfach ein bisschen Pech, dass die Skier nicht abgeflogen sind. Und deswegen extrem bitter, wie das jetzt zu Ende gegangen ist. Aber für mich ist auch irgendwie so, ich glaube, und das hat sie jetzt ja auch gesagt, sie ist fein damit. Sie ist fein damit, wie es jetzt ausgegangen ist, sie bereut das nicht. Und deswegen finde ich Schwachsinn, da von draußen zu urteilen, zu sagen, hättest du nicht fahren dürfen, weil dein Knie war schon vorher kaputt.
Ja, also hier wird jetzt gerade gesagt, linkes Bein gebrochen. Ja, perfekt. Aber dann ist es auch egal. Ist ja am Ende auch irrelevant, ob es Ober- oder Unterschenkel ist. Und ich muss sagen, ich finde beide polarisierenden Positionen sogar etwas fehl am Platz. Es klingt kühl, aber also die Opposition zu Lindsay Vonn hätte niemals starten dürfen, ist ja quasi, oh nein, die Arme, das wird ihrer Legacy nicht gerecht. Und die mitleidige Position und wie gesagt,
einmal ihrer Legacy wird dieses Ende maximal, also nochmal, es ist extrem tough, aber für so einen Kinofilm oder so ist das ja perfekt.
Es ist ein dramatisches Ende, dass du die olympische Bühne mit einem Helikopter verlässt, definitiv. Ja. Aber also nochmal, immer wenn ich es in meinem Kopf sage, klingt es auch extrem hart, aber ich finde an der Stelle, Mitleid ist auch nicht angebracht. Weil sie ihre eigene Entscheidung getroffen hat und wie du eben sagst, im Sport passiert das. So, das ist die Entscheidung, die sie getroffen hat und das ist die Konsequenz, die dann dabei rauskommt. Mal gewinnst du und mal bleibst du dann am Tor hängen. So, und das ist ihre Entscheidung, die sie getroffen hat. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass sie dann irgendwie nochmal eine rosarote Geschichte schreibt, aber ich sag auch Respekt, dass sie an den Start gegangen ist. Schade, dass es jetzt so ist, aber am Ende life goes on. So, sie wird sich von diesem Sturz erholen und sie wird auf eine glorreiche Karriere zurückblicken. Und ja, damit ist ihre Olympiakarriere dann auch, glaube ich, final vorbei. Weil also davon erholst du dich wahrscheinlich nicht nochmal und kommst in 4 Jahren wieder zurück, oder?
Nee, vor allem nicht in dem Alter. Ich finde, Mitleid solltest du schon haben, weil ich meine, das, also ist ja irgendwie menschlich, wenn sich da jemand sein Bein zerlegt und gerade mit der Vorgeschichte.
Ja, um die Verletzung definitiv, aber um die gesamte Storyline.
Das will sie auch nicht. Also zu sagen, ja. Jetzt hast du dir dein Kreuzband davor kaputt gemacht, jetzt ist dein anderes, ist das nächste Bein schon wieder kaputt. Also das kaufst du dir ja schon auch mit ein. Das ist nochmal dafür, und das ist jetzt nicht nur ein Lindsay One-Thema, sondern das ist ja, sind ja auch andere gestürzt noch. Das gehört halt leider dazu bei dieser Sportart. Also, dass du mal spürzt und es dann auch mal wehtut. Aber deswegen, ich finde, Mitleid ist da schon auch berechtigt, dass du sagst, mein Gott, dir tut das extrem leid für diese Person, vor allem, weil da jetzt schon auch viele drauf geguckt haben. Ne? Es war ja schon einer der großen Storylines im Vorhinein, sogar bevor sie gestürzt ist. So, ey, ein letztes Mal in Sevon, kann sie sich's nochmal beweisen? Also, da war eben maximaler Spotlight drauf und dann fährt die 5 Sekunden und zerlegt sich das Bein. Ich glaube, sie ist fein damit. Es ist halt auch wieder eine Story gewesen. Also auch wenn es für sie eine extrem bittere Story ist, ist es für die Olympischen Spiele, wird das nachhallen. Und ja, die hat alles gewonnen. Die muss sich hoffentlich dann auch keine Sorgen um ihren Körper machen, wenn das alles verheilt. Da hört man ja jetzt, dass das trotzdem irgendwie gut ausgeht. Das gibt es ja mit medizinischen Möglichkeiten mittlerweile viele, viele Lösungen.
Und dann, vielen Dank für den Folgentitel, den du gerade gedroppt hast. Alles gewonnen. GEVONN. Das ist herausragend. Wow. Ja, und damit würde ich dann auch sagen, weiter zur nächsten olympischen Geschichte, die heute Morgen stattgefunden hat. Also sich über die letzten Tage schon angebahnt hat. Aber es geht um einen Helm. Es geht um die ukrainische, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, Skeleton oder Rodeln?
Das ist jetzt wieder, ich weiß, Klugscheißerei, aber der Helm ist vor allem beim Skeleton wichtig, weil du da mit dem Kopf nach vorne fährst.
Ja, gut, aber also beim Rodeln Skeleton tragen sie auch Skeleton. Einen Helm. Okay. Also im Skeleton-Wettbewerb geht es um Vladislav Heraskevich, der die Trainings und die Qualifikation mit seinem ukrainischen Helm gefahren ist, wo verstorbene Sportler drauf abgebildet waren. Sportler, die im Krieg gestorben waren, und er gesagt hat, das sind meine Landsleute, die werden die Olympischen Spiele niemals miterleben und ich möchte diese Bühne mit denen teilen, bis das Olympische Komitee sagt, nö, das ist eine politische Botschaft, den ziehst du nicht auf. Deine Meinung erstmal, bevor ich zum Rage ansetze.
Ich glaube, du hast deine Meinung schon schön präsentiert. Ich glaube, das ist relativ schnell. Also nee, sollte man nicht schnell abhaken, aber ich glaube, da sind wir einer Meinung. Das ist natürlich großer Unsinn, dass man da als IOC nicht die Eier in der Hose hat zu sagen, Diese in Anführungszeichen politische Botschaft ist für mich keine politische Botschaft, sondern es ist einfach eine menschliche Botschaft, die bei so einer Veranstaltung auf jeden Fall dazugehören sollte, und dass man da den Easy Way Out wählt und sagt, ne, Politik, und das steht eben so in den Regularien, was finde ich auch tatsächlich, also diesen Grundgedanken, man möchte da die Politik nicht vertreten, finde ich, also da kann man drüber diskutieren, man kann aber nicht drüber diskutieren, dass das für mich kein politisches Thema, sondern ein rein menschliches Thema ist und dass man den auf jeden Fall hätte fahren lassen müssen. So ist man jetzt einfach dumm, finde ich einfach dumm vom IOC, also stellt sich in ein dummes Licht, und es ist natürlich ein Skandal, eine Farce, den jetzt nicht fahren zu lassen.
Ja, vor allem finde ich halt auch die Art und Weise, wie von IOC-Seiten damit umgegangen wird, auch extrem schade, weil es dererseitig jetzt so dargestellt wird, dass der Vladislav Heraskevich null kompromissbereit gewesen sei. So, und da sage ich aber auch, das ist eine Position, die ist nicht verhandelbar an seiner Stelle. Weil, also,
was soll denn der Kompromiss sein?
Ja, also. Der Kompromiss wäre ein Trauerflor und ein anderer Helm. So, und da sage ich, ja, nee. das ist ja komplett genau vorbei an seinem Ziel, dass diese Leute mit ihm die Olympischen Spiele miterleben dürfen, auch wenn sie nicht mehr da sind. So, und wo ziehst du dann die Grenze, wenn einer seinen verstorbenen Vater auf seinem Helm hat? Das darf er dann machen, aber weil es um ukrainische Teamkollegen geht, dann nicht. So, sorry, aber was haben, also gerade wenn du sagst, die Sportler dürfen nicht politisch sein. Gut, wenn er dann auch nur die Sportler abbildet, dann ist da doch auch keine Politik mit drin. So, natürlich, in der gesamten Situation, es geht dann schon um ein Display, da herrscht Krieg, aber also den Ukrainer dafür zu bestrafen, ist absolut lächerlich. Und ihn dann auch in eine Ecke zu drängen, die IOC-Präsidentin hat mit ihm gesprochen. Die IOC-Präsidentin ist zu ihm hin, hat ihm gesagt, also hat Lösungen angeboten, hat geschaut, ob man sich irgendwie zusammenfinden kann. Und er ist halt stark geblieben. Also um 9.30 Uhr war heute Morgen am Donnerstag dieser Wettbewerb. Um 9.25 Uhr kam die Meldung, er ist disqualifiziert. Also da weißt du halt auch ganz genau, er stand mit seinem Helm an der Bahn und hat gesagt, ich fahre. Und da hat das IOC dann gesagt, nein, tust du nicht. Und ganz ehrlich, dann möchte ich nie wieder irgendeinen IOC-Offiziellen sehen, wie er irgendeinem Politiker die Hand schüttelt. Weil das ist politisch, liebe Freunde. Und damit bietet ihr Politikern eine Bühne. Wladimir Putin, ich glaube, Olympische Spiele 2018 in Sochi, eröffnet, steht dann da und darf frivol in die Kamera winken. Und da sage ich, wo zieht ihr die Grenzen? Und wo sagt ihr, das ist der Spielball für die Reichen und Mächtigen, tobt euch damit aus, wie ihr lustig seid, aber sobald dann ein Sportler diese Plattform nutzen möchte, nee, also das ist jetzt zu viel, dass er da wirklich seine toten Landsleute auf seinem Helm abdrucken möchte, das geht nicht und damit steht er gegen die olympischen Werte. Nee, sorry, also wirklich ganz, ganz, ganz weit weg davon und ihr zieht euch so durch den Dreck damit, liebes Olympische Komitee.
Ja. Also plus eins bei all dem, was du gesagt hast, hoffe auch, dass das, und das tut es ja gerade auch zumindest so der erste Eindruck, dass das medial und dann auch gesellschaftlich die Aufmerksamkeit bekommt, die das ganze Thema verdient hat.
Und ich bin richtig froh, dass er stark geblieben ist, dass er gesagt hat, nee, das ist meine Position, entweder ich fahre mit Helm oder ich fahre nicht, weil so kriegt es im Zweifel noch viel mehr Aufmerksamkeit, als hätte das IOC einfach gesagt, ja komm, dann fahr halt, es ist ein Skeleton-Wettbewerb um 9.30 Uhr an einem Donnerstag, da wird jetzt nicht die Weltaufmerksamkeit drauf liegen, jetzt liegt die Weltaufmerksamkeit drauf und das ist ein ganz, ganz heftiges Eigentor, was ihr euch da geschossen habt.
100%. Gut, dann ich hätte noch, ich habe auf jeden Fall noch ein kurzes Olympiathema, wo auch extrem viel Aufmerksamkeit drauf lag, was noch keinen Deutschlandbezug hat, aber ist okay, dass wir heute ein bisschen mehr Olympia machen.
Ist, glaube ich, dasselbe Thema, über das ich auch noch reden wollte. Hat es mit einer Holländerin zu tun?
Ja. Ja, gut. Eine Holländerin, die olympischen Rekord gefahren ist und davor aber viel, viel einstecken hat müssen, geht um Jutta Leerdam, Eisschnellläuferin. Auch bekannt als Freundin von Jake Paul, oder man könnte auch sagen, Jake Paul ist jetzt der Freund von Jutta Leerdam.
Ich würde es so umdrehen, ja.
Ja. Im Vorhinein extrem viel, trara, ist mit dem Privatjet angeflogen, 5 Millionen Instagram-Follower, zeigt sich, ich glaube, man kann schon sagen, häufig gerne freizügig und ist einfach selber eine Marke geworden. Ich glaube, so kann man schon gut irgendwie verpacken. Hat sich auch ein bisschen mit dem holländischen Verband überworfen, mit den holländischen Journalisten, die mögen sie nicht, sie mag die nicht, weil die eben auch immer viel, viel Aufmüpfiges gegen sie schreiben. Und deswegen lag da im Vorhinein schon auch extrem viel Druck drauf auf diesem Lauf über 1000 Meter. Und sie gewinnt das einfach mit olympischem Rekord, nachdem ihre Konkurrentin davor olympischen Rekord gefahren ist. Und da sage ich ehrlich, Big Balls Move, den dann hinten raus so zu ziehen. Vor allem auch wieder das perfekte Szenario, ne? Also sie läuft als Letzte gegen die vorherige Olympiasiegerin. Ihre Teamkollegin ist 2 Minuten davor olympischen Rekord gefahren. Alle sagen, schafft sie niemals. Sie müsste jetzt den olympischen Rekord nochmal überbieten. Und sie zieht da ein Rennen raus, ich glaube 3 Zehntel schneller als der olympische Rekord. Und hat die Hater alle mal stillgestanden.
Das ist nämlich auch das Einzige, was mir dazu einfällt. Maul gestopft, liebe Freunde. Also wirklich, es ist das absolute, sie ist das Paradebeispiel für einen modernen Athleten, sage ich. Für einen modernen Athletin, je nachdem, wie man es schieben möchte. Muss da schon sagen, echt mies Respekt davor, dass sie es schafft, ihren Social-Auftritt, ihre persönliche Marke, mit der sie deutlich mehr verdient als mit dem Sport, ja, können wir auch sehr offen drüber sprechen, dann aber die sportliche Ambition nicht zu verlieren, den sportlichen Fokus zu halten und eben zu zeigen, es ist nicht alles nur oberflächlich, es ist nicht alles nur für die Öffentlichkeit, sondern die Frau ackert verdammt hart. Wenn du da einen olympischen Rekord aufstellst, niemand ist jemals bei den Olympischen Spielen schneller gefahren als diese Frau, dann sind das Statements und dann zeigt es, okay, gut, ihr könnt alle labern, es ist mir scheißegal, ich fahre hier hin, weil ich die Beste bin und damit entzieht es den Kritikern jegliche Grundlage für zukünftigen Hate, weil sie sagen können, ja, was wollt ihr? Ihr habt das vor 2026 ja auch gesagt, ich bin olympischen Rekord gefahren, also Schnauze halten und muss da schon sagen, echt mies Respekt davor, dass sie es geschafft hat durchzuziehen, weil es ist jetzt wirklich dumm zu vergleichen, aber ich poste auch regelmäßig auf Instagram und ich weiß auch, wie viel Aufwand da drin steckt, das alles überhaupt am Leben zu halten. Sie wird ein Team da drumherum haben, das ihr da auch sicherlich dabei hilft. Aber den Fokus trotzdem auf dem Sportlichen zu halten, ist eine Riesenaufgabe und ein Riesenachievement, wo man Jutta Leerdam nur massivst zu gratulieren kann und den Hut vorziehen kann. Und ich meine, hat ja sogar ihren Freund zu Tränen gerührt, der das aber auch wirklich unbedingt in die Kamera zeigen wollte.
Ja, mein Gott. Aber man kann von Jake und Logan Paul natürlich auch viel Schlechtes halten. Ich glaube, so kann man es auch ausdrücken. Aber das glaube ich dem auch. Also ich kaufe dem das sogar ab. Für mich war das irgendwie schon real, irgendwie authentisch. Und natürlich ist da dann eine Kamera drauf. Mein Gott, der ist Influencer. Das ist sein Job, dass er da dann eine Kamera drauf hält. Aber der da dann ja quasi auch wirklich sehr, 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 sehr mitgefiebert hat. Und ich finde auch schon irgendwie, also ich finde es gut, dass das so passiert ist. Ich finde solche Storylines gut, dieses Maul gestopft, weil ganz ehrlich, wer bist du, dass du dir da auch wieder ein Urteil erlaubst? Mein Gott, die Frau hat alles geschafft. Ja. Also sie hat alles geschafft, die hat sich das alles selber erarbeitet, die hat sich jetzt da nicht irgendwie reich eingeheiratet. Nein, die war schon, bevor sie mit Jake Paul zusammengekommen ist, ein absoluter Superstar. Und deswegen, ja. Selbst wenn sie sich da eingeheiratet hätte, mein Gott, dann urteile auch nicht. Aber deswegen finde ich, also fand ich gut, dass das so ausgegangen ist.
Ja, absolut. Und vor allem finde ich halt gut, dass den ganzen Leuten das Maul gestopft wurde, die halt ihren Insta-Auftritt kritisieren. Ja, Newsflash, es ist 2026 und Mädels dürfen auf Insta genau das machen, worauf sie Bock haben. Und wenn sie darauf Bock hat, dann ist das ihre Entscheidung und ihr verdammt gutes Recht. Und ein Olympiagold untermalt jede Entscheidung, die sie in ihrem Leben getroffen hat, was zu diesem Augenblick geführt hat. Und damit würde ich dann auch sagen, ist ein gutes Überleitungsthema, weil viel Social-Media-Aufmerksamkeit auf dem Thema lag und urplötzlich auch sehr viel Hate daraus entsteht. Manchester United hat am Dienstagabend gegen West Ham United gespielt und es war ein Spiel von hoher Bedeutung Schwangerschaft.
Immense Bedeutung.
Ja. Weil es war Tabellenplatz 4 gegen Tabellenplatz 18, so weit, so gut. Aber Manchester United hat das erste Mal innerhalb der letzten anderthalb Jahre 4 Spiele in Serie gewonnen und das 5. war on the line. Und die Aufmerksamen unter euch werden natürlich schon mitbekommen haben, es geht um Frank Illett, der Manchester United-Fan, der die letzten Jahre auf Insta sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und seine Haarpracht legen konnte, weil er gesagt hat, ich schneide mir so lange nicht mehr die Haare, bis Manchester United 5 Spiele in Folge gewinnt. Dafür am Anfang auch schon ein bisschen Kritik eingesteckt. Aber er sagt halt auch, also gut, ne, 5 Siege im Fußball ist schon auch ein Achievement, so musste er es mal schaffen. Aber er hatte dann auch mal argumentiert, yo, letzte Saison haben das 9 Premier League Teams geschafft, 9 von 20. Und zu erwarten, dass Manchester United dann eins davon ist, ist nicht zu viel verlangt. Und am Dienstag war es dann soweit. Es hätte gut werden können, aber sollte dann am Ende in die Hose gehen. Und plötzlich hasst die ganze Welt Frank Illett dafür, dass er seine Haare nicht schneidet.
Ja, und auch da wieder, das ist jetzt ein Satz, der sich bei mir wiederholt, Digga, habt ihr keine anderen Probleme, lasst den doch seine Challenge machen. Und nochmal immer, dadurch, dass ihr das ja dann auch wieder guckt und euch so da so aufregt, das ist doch für den nur gefundenes Fressen, das ist doch perfekt. Und ganz ehrlich, ich sage, ich find's unterhaltsam, ich find's wirklich wieder unterhaltsam. Ja. Also natürlich, ich gucke jetzt nicht jedem seinen Stream, der hat sich natürlich, ich glaube, 300.000, 350.000 haben sich das natürlich dann live auf, also nicht Twitch, sondern Kick, aber es ist quasi die Twitch-Alternative, haben sich dann quasi live da reingezogen, wie United dann nur 1-1 gegen den aktuellen Abstiegskandidaten West Ham spielt. Was
wir
dann
waren
schon
drei davon.
Guck, da haben wir doch schon wieder drei, die das auch angeguckt haben. Aber ist doch eine gute Storyline, Mann. Warum regt man sich darüber auf? Ich weiß, ja, könnte irgendwie Ragebait sein. Und für den ist das jetzt auch nicht so schlimm, dass United eben nicht gewinnt, weil es natürlich easy Content ist. Ja, auf der anderen Seite sage ich, ich glaube schon irgendwie, dass der sich auch gewünscht hätte, dass er seine Haare jetzt mal wieder abschneiden darf, weil der hat jetzt seinen Content ja gemacht, der wird danach weiterhin bestehen bleiben. Der ist jetzt, also der ist jetzt dieser United-Fan. Der funktioniert ja jetzt auf Social Media als United-Fan, der ist nicht mehr an dieser Haar-Story geknüpft. Das glaube ich nicht. Dem werden Leute auch danach noch zugucken. Ja, aber United. Und ganz ehrlich, ich finde diese 5 Spiele, also auch wenn er sagt, das haben 9 Teams geschafft, ich finde 5 Spiele in Folge gewinnen ist tough. Gerade in der Premier League, wo du schon auch klar in der Breite, also Breite extrem viel gute Clubs hast. Ich glaube wirklich, dass das noch ein bisschen dauern könnte.
Ja, vor allem jetzt, weil es nach 1,5 Jahren, also es war Tag 493 des Experiments, also sind es knapp 1,5 Jahre, aber dass es da das erste Mal überhaupt dazu gekommen ist, dass United 4 Spiele in Serie gewonnen hat, sagt ja auch schon alles, ne? Also, dass es ein heftiges Achievement ist. Und vor allem, sie haben das Spiel ja nicht mehr verloren. Sie haben es unentschieden gespielt. So, und sie sind jetzt immer noch 5 Spiele in Serie ungeschlagen. Das heißt, aus sportlicher Perspektive ist es ja trotzdem herausragend in den letzten 5 Spieltagswochen gelaufen. Da ist dann jetzt aber halt auch der Kritikpunkt, den ich ja auch ein Stück weit verstehen kann, dass die Leute sagen, yo, wir sind jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen und alle reden nur darüber, wir haben es nicht geschafft, jetzt das 5. Spiel in Folge zu gewinnen. Ist mir doch scheißegal, dass der Typ seine Haare nicht schneidet, das sind 13 Punkte aus 5 Spielen, das ist eine verdammt gute Bilanz. Ja, check ich alles und ist ja auch schön für euch, dann macht euch da als Manchester United-Fans doch einfach eine gute Zeit draus. Und ist doch schön, dass der Rest der Welt mal auf euren Club guckt. So, wie oft wurde in den letzten Jahrzehnten über Manchester United gelacht? Wie viele Leute haben da im Club Sachen verkackt, dass es eben überhaupt dazu kommt, dass du so lange in Serie deine Spiele nicht gewinnst? So, und diesen ganzen Hass dann auf einen Typen zu projizieren, ist halt auch viel zu kurz und viel zu einfach gedacht. So, da dann zu sagen, er nimmt die Aufmerksamkeit von dem Club und dem Sportlichen weg. Ja, weiß ich nicht. Also da gibt es schon auch noch andere Verantwortliche, die da in Position saßen, wo sie es direkt beeinflussen konnten. Und dass jetzt ein Wayne Rooney sich dann in einer Fernsehübertragung meldet und meint, yo, schick den ans andere Ende vom Land, der geht mir auf die Nerven, ich will nichts mehr von ihm sehen. Ja, dann guck halt nicht hin. So, also dann such dir andere Themen, die berichtenswert sind. Du bist in einer Position, wo du andere Themen setzen kannst, lieber Wayne. Also du hast einen ikonischen Vereinsstatus, so, aber das ist doch wirklich einfach lächerlich, das alles auf einen Typen zu projizieren, der eine fucking gute Idee hatte. Also wirklich, es ist super ja einfach, ja, hatte ich auch zu Felix dann schon gesagt, die ist ja auch nicht kopierbar. So alles im Internet wird ja inzwischen kopiert. So jeder geht dann da ja hin und sagt, das hat funktioniert, das mache ich jetzt auch. So, aber wann immer irgendjemand jetzt postet, yo, Tag 1 von ich schneide mir meine Fingernägel nicht, bis Werder Bremen die mal 5 Spiele in Serie gewinnt, du wirst immer als allererstes den Kommentar darunter bekommen, you are not him. So, es ist sein Prinzip ja, und das wird auf ewig mit ihm verbunden bleiben. Und da muss ich einfach sagen, ey, ziehe ich meinen Hut vor. Er hat es mit einer dummen Idee geschafft, dass sich die ganze Fußballwelt plötzlich kurz um ihn dreht. Und natürlich wird es Leute geben, die das scheiße finden. Aber das sorgt halt auch dafür, dass die Aufmerksamkeit auf sein Projekt noch weiter wächst. Wenn es euch stört und wenn ihr wirklich wollt, dass er aufhört damit, dann sage ich ehrlich, dann haltet die Fresse drüber. So, dann seid halt ruhig und ertragt es. Aber ich sag auch so, es ist nicht so deep, Mann. Es ist ein Typ auf Insta, der sich seine Haare nicht schneidet. Und das sind halt die Probleme, die du dir einkaufst, wenn du einen Weltclub zu deinem Lieblingsclub machst.
Ja, und also dumm gesagt, es ist auch nicht mal seine Idee. Also die Idee gab es schon 1 Million Mal vorher, dass Leute irgendwas gemacht haben, bis ihr Team wieder gewinnt. Aber er hat es jetzt halt durchgespielt. Er hat es auf Social Media perfekt durchgespielt. Er hat auch einfach, glaube ich, Glück gehabt, dass er die Reichweite bekommen hat. Ich glaube darin, ich sage wahrscheinlich gibt es 100, gibt es 1000.
Weil er konsequent geblieben ist, weil er jeden Tag gepostet hat.
Weil er Glück hatte, dass United auch einfach nicht gewonnen hat. Das gehört ja schon auch irgendwie dazu. Am Anfang gehört das schon dazu, wenn die Wette nach 50 Tagen durch ist, dann juckt es niemanden. Aber mittlerweile ist es halt lustig, weil der seit bald 500 Tagen mit der Frisur rumrennt. Aber ja, ich werde es mir weiterhin immer wieder angucken.
Und da muss er dazu gesagt sein, er fängt nicht erst an, seitdem United das letzte Mal 5 Spiele in Serie gewonnen hat. Sondern er hat das irgendwie random in einem Oktober einfach mal beschlossen.
Ja, deswegen. Aber ja, ich sag, irgendwann wird er sich die Haare abschneiden und dann, ja, dann geht's auch weiter. Also und vor allem nochmal halt mein Lieblingssatz heute, urteilt einfach nicht so viel, hatet nicht so viel. Ja.
Ja. Ja. Love always wins. Und am Ende ist die Liebe auch das Einzige, was stärker ist als Hass, war auch die Message, die Bad Bunny durch seine Super Bowl-Performance tragen wollte. Mensch, ey, das sind heute Überleitungen, das ist ja wirklich
irre. Wow, wirklich.
Und muss sagen, es ist natürlich alleine schon aufgrund der Grundvoraussetzungen eine polarisierende Halbzeitshow gewesen. Ich fand sie jetzt auch nicht unfassbar ansprechend, weil es einfach nicht meine Musik ist. So, aber dafür waren viele Latinos da, die da zugeguckt haben und gesagt haben, Mensch, das ist genau meine Musik, das ist genau meine Stimme. So, und ich persönlich hätte Katy Perry geiler gefunden. Ja, fair, aber die kriege ich ja auch wieder in den nächsten 15 Super Bowls. Von daher ist es doch scheißegal, dass ich die jetzt diesmal nicht so geil fand. Ich fand die Message, die rübergebracht wurde, mega, mega gut. Also, dass ein Bad Bunny sich da hinstellt und auch sagt, God bless America. Aber übrigens, Amerika, Venezuela, Peru, Nicaragua, Kanada. Das war halt ein bisschen, ja, ist richtig. Wir vergessen, oder es wird in der Berichterstattung häufig ein bisschen vergessen, dass Make America Great Again ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr beinhaltet als die USA.
Ja, hey, wir sind euer Sportpodcast. Das erste, über was wir beim Super Bowl reden, ist die Halftime-Show. Herzlich willkommen.
Nee, ja, ich habe die Überleitung gebraucht, I'm sorry.
Ja, das Spiel war auch langweilig, aber dazu später kurz noch mehr. Nö, ich fand die Show gut. Ich fand sie tatsächlich gut und das, obwohl ich nichts mit der Mucke anfangen kann. Aber ich fand die Show geil, das, was ich irgendwie verstanden habe, war cool, die Lieder, die dann immer kurz angespielt worden sind, ja, wie gesagt, ist nicht mein Fall, aber es gibt eben Milliarden Menschen auf der Welt, die Mucke richtig cool finden. Ja. Und deswegen, ich finde auch, dass sie jetzt im Nachhinein ja irgendwie zu Recht sehr positiv bewertet wird. Also die ganzen rechten Amis, die sich da ihre eigene Halftime-Show mit Kid Rock zusammen geschustert haben. Bruder, ist das euer Ernst? Also, wer wirklich sagt, diese beiden Shows übereinander legt und sagt, dass diese alternative Halftime-Show nur einen Müh Relevanz besitzt, sage ich, Bro, du lügst dir so selbst in die Fresse, weil das ist natürlich. Also, wenn man jetzt mal einfach auch das Musikalische rausnimmt, finde ich Bad Bunny und Lady Gaga, die ja dann auch dabei war, die Show war für mich nah dran an der 10. Also das ganze Surrounding und ich finde auch, man, da war so viel Druck auf dieser Halftime-Show und so viel Politik, die da irgendwie reingedichtet worden ist. Und ich finde, er hat einen nahezu perfekten Mittelweg gefunden. Ich finde, sie war nicht irgendwie politisch komplett aufgeladen, aber er hat wichtige Statements gesetzt und hat aber trotzdem irgendwie diese Politik nicht zum Mittelpunkt werden lassen. Weil das ist ja dann auch eine Gefahr, dass du sagst, ey, wenn da alle drauf gucken und sagen, was macht der, sagt er irgendwie fuck Trump oder so. Und nein, er hat es auf seine Art und Weise gelöst. Ich finde, er hat es auf eine sehr, sehr gute und charmante Art und Weise gelöst, hat aber trotzdem, also trotzdem, die Halftime-Show war der Mittelpunkt, jetzt nicht irgendwelche politischen Statements. Und das fand ich wichtig, finde ich, hat er gut gemacht. Über die Mucke kann man streiten, aber Musik ist, wie ihr alle wisst, ja eh irgendwie sehr, sehr subjektiv. Deswegen, nö, ich fand's eine Top-Halftime-Show.
Ja, auf jeden Fall. Also muss man schon sagen, dass er einen guten, kompromissbereiten Mittelweg gefunden hat, um zu sagen, okay, gut, das hier sind die Werte, für die ich einstehe, macht damit, was ihr wollt. Wenn sich davon halt jemand angegriffen fühlt, dann weißt du auch, dass du es richtig gemacht hast. So, wenn du danach beleidigt wirst, wie scheiße denn deine Halbzeitshow gewesen sein soll und das ist ja eine Farce und was auch immer, könnt ihr euch vorstellen, von wem diese Worte kamen. Ich sag ihn jetzt im Podcast mal nicht, weil einer von uns vielleicht noch hinfliegen will, um NBA-Game zu gucken. Aber muss dann schon sagen.
Wichtig, weil ich gerade fuck Trump gesagt habe, das ist natürlich ein Zitat, das durchaus in den Raum geworfen wurde. Also hier für meine amerikanischen Freude.
Ja. Viel Spaß, wenn sie dann die Social Media Checks der letzten 5 Jahre durchführen. Aber auf Social Media bist du ja clean. Dann fährst du den guten Mittelweg. Muss da auch schon sagen, finde ich gut, wie es gelöst wurde. Die ganze Welt redet über rennende Büsche, die dann innerhalb der Show.
Die 20 Euro auf die Stunde bekommen und ihre Strava-Sachen dann posten. Das ist wirklich.
Wirklich extrem gut, fand ich auch überragend. Aber dann lass uns kurz, weil ist am Ende leider wirklich kurz, über Sportliche reden. Rob Gronkowski hat es geschafft, er ist 0 aus 4 gegangen.
Come on, ja. Und also nochmal, ich bin froh, dass mir mein Tipp da in der letzten Woche nicht um die Ohren geflogen ist. Ich habe mich ja sehr, sehr deutlich und sehr, sehr, also ja, auch in der Deutlichkeit sehr, sehr pro Seahawks ausgesprochen und für mich ist es dann auch genau das Spiel gewesen. Extrem defensiv geprägt, Die Patriots haben offensiv nie wirklich Lösungen gefunden. Und dann bin ich auch ehrlich, ich hatte nie das Gefühl, dass die Seahawks dieses Spiel verlieren. Also es klingt jetzt hart, aber ja, für mich war es einer der langweiligsten Super Bowls. Und ja, ich habe dann im Nachhinein auch von vielen auf TikTok irgendwie gehört, ja, alle reden drüber, wie langweilig dieser Super Bowl war. Aber das war spannend und das war so extrem interessant. Und ja, Mann, die Defense hat einen super Job gemacht. Und es war auch irgendwie spannend, weil beide Offenses jetzt nicht angefangen haben zu punkten. Ich meine, der erste Touchdown ist, war ein 10 Minuten vor Ende der ablaufenden Spieluhr gefallen. Also eben extrem spät im Spiel. Aber mein Gott, sage ich dir ehrlich, ja, wegen mir können sich da die ganzen Football-Nerds irgendwie dann Spannung reindichten. Für mich war dieser Super Bowl nicht spannend. Ich glaube, wir können auch ehrlich sagen, wir sind alle eingeschlafen. Also, wir sind tatsächlich alle kurz eingeschlafen. Und ja, das ist mein Take zu diesem Super Bowl.
Ja, also ich verstehe beide Seiten. So, ich finde es schon auch cool, wenn das eine wirkliche Defense-Schlacht ist. So, und das finde ich beim Football dann auch immer deutlich. Du siehst schon den Unterschied, ob der Quarterback gerade kacke ist oder ob die Defense performt. So, ob die Defense einfach verdammt gute Lösungen findet und da zwei richtig gute Defenses auf dem Feld stehen, was man auch den Patriots zugute halten muss. So, am Ende sind ja, glaube ich, 5 Field Goals gefallen, weil ja, die Offenses immer wieder gestoppt wurden. Und da kann ich grundsätzlich auch schon dem was abgewinnen. Aber man muss halt sagen, alleine dadurch ist auch nicht dieses große Hype-Level aufgetaucht. So, dadurch hat es nicht mitgerissen. Und gerade dann zu einer späten deutschen Uhrzeit wird es dann halt auch relativ schnell, dass wenn du nicht an den Sessel gefesselt bist, dass du in dem dann halt auch mal relativ fix einschläfst. Trotzdem cooles Ende für ein ereignisreiches Footballjahr und macht auch wieder Bock auf nächstes Jahr, wenn die Green Bay Packers dann endlich die Lombardi Trophy in die Höhe recken.
Ja, und ich bin so hyped auf Fantasy-Football, Mann. Ich werde so reinschwitzen dieses Jahr, nachdem ich da fast verkauft worden bin, also und mein Computer wirklich respektlos für mich gepickt hat, werde ich da investieren und nächstes Jahr einen aufspielen.
Plus eins. Ich gehe auch noch mal tiefer wieder rein und nächstes Jahr hole ich mir das Trikot. Also Jona durfte am Wochenende seine Fantasy-Football-Strafe einlösen. Der ist baden gegangen. Auch da noch mal Respekt davor. Hat vorher viel rumgeheult, in dem Moment dann aber nicht mehr. Ist wie ein Macher da einfach reingerannt und hat sich untergetaucht. Und in dem Sinne war es eine glorreiche und grandiose Football-Saison, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ey, und ich kann mich anfreunden, dass es nicht jedes Jahr die Kansas City Chiefs im Super Bowl sind.
Passt für mich. Gut, dann machen wir die NFL-Saison zu und dann, glaube ich, auch diesen Podcast für heute zu.
Ah, wobei, ich habe tatsächlich noch ein kleineres, aber auch ein bisschen größeres Thema, weil es gestern im DFB-Pokal Viertelfinale zwischen Bayern und Leipzig wieder aufgeploppt ist. Nein,
wir fangen jetzt nicht an, über den Schiedsrichter zu reden.
Wir müssen. Wir können
nicht. Ich möchte
nicht
die ganze Zeit über
Schiedsrichter
reden.
Ja, aber wir kommen gerade nicht drum herum, weil es gefühlt die beschissenste Zeit seit Jahren für deutsche Schiedsrichter ist. So, wir unterhalten uns schon Ewigkeiten darüber, dass wir in
Deutschland... Es ist die letzten 3 Jahre schon die beschissenste Zeit für deutsche Schiedsrichter.
Ja, aber jetzt guck dir mal bitte die Entscheidungen an, die am Wochenende gefällt wurden und die jetzt unter der Woche auch noch im DFB-Pokal gefällt wurden. Also Augsburg wird Woche für Woche verkauft. Dann hast du eine Elfmeter-Entscheidung, die ein sehr gutes Bayern gegen Hoffenheim in der 20. Minute beendet. Also die dieses Spiel tötet, dass Kevin Akpoguma...
Ja, vor allem auch die rote Karte, ne?
Ja, genau. Also dass Akpoguma da in der 17. Minute einen Strafstoß gegen sich bekommt plus Platzverweis. Ja, lass uns mit der Situation anfangen. Wie hast du es gesehen?
Keine rote Karte. Für mich ist es keine rote Karte. Für mich ist es jetzt keine klare Torschance, die er verhindert. Und ich finde, sind wir wieder bei Fingerspitzengefühl. Natürlich gibt es wahrscheinlich irgendeine Regelbuchseite, die das dann irgendwie für richtig einstuft. Für mich ist es keine rote Karte, fühlt sich irgendwie falsch an. Und da hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl. In einem, ich glaube, Kommentator bei The Zone hat gesagt, ist das beste 5-1, das eine Mannschaft, glaube ich, je gespielt hat. Also aus der Sicht von Hoffenheim. Die verlieren 5-1 und machen eigentlich ein gutes Spiel, weil sie halt nach 20 Minuten vom Schiedsrichter einfach das Spiel kaputt gepfiffen bekommen.
Ja, also ich verstehe schon, wo er herkommt, dass wenn er faul pfeift, es da noch die rote Karte ist, weil sie halt zu zweit durch sind. Luis Diaz in der Mitte noch einen Harry Kane hat. Aber ich finde dieses Foul schon nicht so klar. ich finde es schon nicht so klar, dass Akpoguma da hingeht und den Diaz umreißen soll, weil Diaz als erstes unterwegs ist und zieht. Weil Diaz als erstes am Arm von Akpoguma rumwerkelt. Und ja, ja. Dann ist es eine beschissene Situation, weil Akpoguma natürlich auch irgendwie versucht, dieses Tor zu verhindern so, und dann ins Straucheln gerät. Aber auch Diaz die ganze Zeit noch Kontakt zu seinem Arm hat, den er selbst sucht. Und dann auf Rot zu entscheiden, ist einfach viel zu hart. Und da fand ich den Mats Hummels Einwand sehr gut, dass er sagt, ja, aber also können wir auch mal bitte drüber reden, dass diese hundertprozentige Fehlentscheidung im Fußball schon viel zu häufig für irgendwelche Unwägbarkeiten gesorgt hat. Warum drehen wir es nicht um? Solange es nicht zweifelsfrei ausgeräumt werden kann, guckt er es sich an. Ja, würde natürlich auch dazu führen, dass man pro Spiel 700 VAR-Unterbrechungen hat. Will halt auch keiner. Ja,
das ist dann auch nicht die Variante. Also Hummels spricht, der erste Punkt ist richtig, aber der zweite Punkt ist nicht die Lösung. Bloß weil der VAR bei den hundertprozentigen Sachen nicht immer richtig agiert, fangen wir jetzt bitte nicht an, die ganzen 80% da auch anzugucken.
Dieses grundsätzliche Thema zweifelsfrei finde ich schon auch ein relevantes, so, weil das halt auch auf den Tisch bringt, okay, gut, wie gehen wir generell damit um? Also ich werde auch nach wie vor spätestens alle halbe Jahre mal dieses Challenge-Thema auf den Tisch bringen, weil ich finde, das macht es einfach fairer. So, wenn da ein Christian Ilzer dann seine Challenge zieht und sagt, yo, guck's dir an, dann kannst du schon zu einer anderen Entscheidung kommen. Und es zieht sich aber halt auch durch aktuell. Also wie gesagt, die Situation rund um den FC Augsburg jetzt am Wochenende schon wieder. Augsburger Rex Bitschei vor Stefan Bell am Ball. Stefan Bell, Mainzer, zieht trotzdem durch. Und, oder ich glaube, es war andersrum. Der Augsburger kommt zu Fall und es war gar nicht klar, ob überhaupt ein Treffer da war. Also ich kann es nicht mit den Bildern nicht widerlegen, dass ein Treffer da war. Ich kann es aber auch nicht beweisen, dass der Treffer da war. So, und dass sich sowas dann halt nicht mal angeschaut wird, finde ich wild. Und gestern dann ja wieder genauso. So, da ist ein Leipziger vorm Strafraum, wird gefällt. Und der Schiedsrichter sagt erstmal, war nix, weiterspielen, was schon ein Skandal an und für sich ist, dass er nicht sieht oder sie zu viert nicht sehen, wie es Ole Werner auch häufig unterstrichen hat, dass sie zu viert nicht sehen, dass da ein Foulspiel vorliegt, wenn ein Bayern-Spieler dem Leipziger zwischen die Beine tritt und er damit zu Fall kommt. So, und dann wird sich das auch nicht angeguckt, weil gesagt wird, ja, der Kontakt war außerhalb des 16ers, wo ich auch sage, wenn du dir die Bilder anguckst, das erstens, das ist nicht außerhalb des 16ers. Zweitens, selbst wenn du es außerhalb des 16ers legst, hast du trotzdem die Grundlage, es dir anzugucken, weil es immer noch um einen potenziellen Elfmeter geht. So, weil dieser Kontakt, er hat auf der Linie stattgefunden und das ist qua Definition ein Strafstoß. Geh halt raus und guck's dir an. So dieses ganze Rumgepimmel und ja, wir dürfen jetzt nicht eingreifen, ist potenziell außerhalb. So, es ist aber halt dann auch, wenn er potenziell außerhalb ist, ist er auch potenziell innerhalb und dann hast du schon die Grundlage, es dir anzugucken. Also aktuell macht es, glaube ich, auch wirklich einfach keinen Spaß, Schiedsrichter zu sein, weil die Entscheidungen auch alle extrem undankbar sind.
Naja, in dem Fall muss er es einfach sehen. Also er muss das Foul sehen und dann kannst du wegen mir darüber diskutieren, ob es innerhalb oder außerhalb ist. Es ist natürlich aus Leipziger Sicht extrem bitter, dass das dieses klare Foul, und glaube ich, wenn du Siebert danach fragst, dann würde er auch sagen, den hätte ich auf jeden Fall mal pfeifen sollen. Ja. Aber mein Gott, ich bin es leid. Ich könnte jetzt auch wieder drüber erzählen, warum der VfB keinen Handelfmeter bekommen hat gegen St. Pauli und andere bekommen den nicht. Es zieht sich ja durch. Mein Gott, mittlerweile sind wir es halt leider gewohnt und ich werde auch wieder in meine Phase wahrscheinlich dann wieder in ein, zwei Monaten kommen, wo ich dann sage, heute möchte ich wieder mit dir über Schiedsrichter reden, weil ich dann irgendwie halt das Verlangen habe. Aktuell bin ich abgehärtet, was das angeht.
Ja, verstehe ich. Es häuft sich aber so krass gerade. Also auch die Situation Sonntag, Köln gegen Leipzig. Ein Leipziger auf der Grundlinie holt er zum Handspiel aus oder beziehungsweise Ball prallt unglücklich von ihm ab und prallt dann an die Hand. So, und am Ende wird sich über eine Millimeter Abseitssituation gerettet, um nicht über dieses Handspiel entscheiden zu müssen. Also da sind schon einfach sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen aktuell dabei. Und ich sag auch, nicht jede dieser Entscheidungen ist einfach. Definitiv nicht jede dieser Entscheidungen wurde richtig gefällt, aber die Schiedsrichter präsentieren sich auch einfach nicht gut. So, sie verkaufen diese Entscheidungen nicht gut und die DFL macht keinen guten Job, sich da vorzustellen und zu sagen, jo, hier, deshalb wurden unsere Entscheidungen so gefällt. Es ist gerade eine sehr undankbare Zeit, außer natürlich für Manuel Gräfe, der jetzt eine Bildkolumne hat. Das wusste ich gar nicht, aber es passt so gut, dass Manuel Gräfe jetzt bei der Bild unterwegs ist.
Ja, der hat auf jeden Fall viel, viel Inhalt, wo er dazu senfen kann. Und dann steht Aytekin wieder in seinem Tunnel und schreit, dass der Gräfe da aus Berlin leise sein soll.
Ja, das ist so. Aber na gut, dann gibt's heute keinen ausgiebigen Schiri-Rant. Da könnt ihr euch dann wahrscheinlich wieder so rund um die Champions League Viertelfinal, Halbfinalzeit drauf freuen. Genau. Da sind dann noch ein paar Monate ins Land gezogen. Aber ja, dann würde ich sagen, für heute sehr bunt, aber auch sehr durch dann jetzt.
Gut, soll's gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.